Deutschlandfunk. Der Tag.
Erst den Bundestag stürmen, dann Politikerinnen und Politiker als Geiseln nehmen. Einen gewaltsamen Staatsstreich soll ein Netzwerk von Rechtsextremisten und sogenannten Reichsbürgern geplant haben, einen Umsturz. Um das zu verhindern, haben heute tausende Spezialkräfte der Polizei zeitgleich im ganzen Land zugeschlagen und im Auftrag der Generalbundesanwaltschaft und des BKA 25 Männer und Frauen festgenommen. Der Vorwurf: Unterstützung einer terroristischen Vereinigung. Hier die Einschätzung von Innenministerin Nancy Faeser.
Die Ermittlungen lassen in den Abgrund einer terroristischen Bedrohung aus dem Reichsbürgermilieu blicken.
Die Spur der Ermittlungen führen unter anderem zu einem obskuren Prinzen, in die Bundeswehr und zu einer früheren AfD-Bundestagsabgeordneten. Die Pläne dieser Gruppierung, die Vorwürfe und die Beschuldigten, all das gleich hier im Gespräch mit dem ARD-Terrorismusexperten Michael Götschenberg. Und wir schauen auf die letzte Entscheidung der Zwischenwahlen in den USA, wo Senator Raphael Warnock von den Demokraten in Georgia sein Amt auch in der Stichwahl gegen den Kandidaten von Trump verteidigt. Rücken die Republikaner damit endgültig vom Ex-Präsidenten ab? So weit sind wir noch lange nicht, meint unsere Korrespondentin Doris Simon in Washington. Auch das ist der Tag an diesem 7. Dezember 2022. Ich bin Jasper Barenberg. Es werde eng für ein verrottetes, missbrauchtes und in die Ecke getriebenes System. Noch vor Weihnachten werde man mit dem Akt der Vergeltung beginnen, die Katharsis einleiten. Mit solchen Umsturzgedanken wird einer aus dem Netzwerk zitiert, den die Ermittler jetzt im Visier haben. Ein ehemaliger Oberst der Bundeswehr. Ein anderer ist bis heute aktiver Soldat als Logistiker, ausgerechnet bei der Eliteeinheit KSK, weshalb dort heute die GSG 9 der Bundespolizei den Zugriff übernahm. Insgesamt hat die Polizei bei ihren Razzien heute 25 Männer und Frauen festgenommen. Gegen 52 Beschuldigte laufen Ermittlungen. In Sicherheitskreisen ist von einer aufrührerischen Dimension von ungekanntem Ausmaß die Rede. Einer verfolgt diese Entwicklung heute ganz besonders aufmerksam, der Terrorexperte der ARD. Hallo Michael Götschenberg.
Ja, grüße Sie.
Schon jetzt scheint klar, der Antiterroreinsatz heute ist einer der größten in der Geschichte der Bundesrepublik überhaupt. Herr Götschenberg, zeitgleich in 11 Bundesländern durchsuchten tausende Beamte mehr als 130 Häuser und Wohnungen. Was ist bekannt darüber, was dieses Netzwerk von Extremisten vorhatte?
Nun, die wollten nichts weniger als die politische Ordnung in Deutschland beseitigen, einen Staatsstreich umsetzen und das mit dem Ziel, dann eben selbst die Macht zu übernehmen, und hatten da Ideen entwickelt, dass man den Reichstag stürmen könnte, im Bundestag die Politiker verhaften, die Regierung absetzen und das Ganze dann versehen mit chaotischen Zuständen im Land, die man herbeiführen wollte, indem man Anschläge auf die Stromversorgung verübt. Das war der Plan, und allerdings muss man sagen, dass man von der Umsetzung dieses Plans offenbar noch ein erhebliches Stück entfernt war.
Wir hören ja auch heute, dass die Ermittlungen schon seit Monaten laufen. Verdächtige wurden beobachtet, beschattet. Warum haben die Behörden jetzt zugeschlagen?
In der Tat ist es so gewesen, dass seit mehreren Monaten ermittelt wurde. Zunächst vom Verfassungsschutz, danach vom Bundeskriminalamt. Und man hat gerade in den vergangenen Wochen gesehen, dass diese Gruppe doch deutlich angewachsen ist. Man hat heute den harten Kern festgenommen, 25 Personen, aber insgesamt gehören über 50 Personen zu dieser Gruppe. Und letztlich ist es so, dass man den Sack zumacht, wenn man der Ansicht ist, dass man genug Beweismaterial hat, um dann eben auch die Vorwürfe vor Gericht substanziell vertreten zu können. Und an diesem Punkt ist die Bundesanwaltschaft offenbar gewesen.
Zu diesen Beschuldigten, von denen wir heute gehören, gehört ja auch ein waschechter Prinz oder ehemalige und aktive Soldaten der Bundeswehr. Außerdem eine frühere AfD-Bundestagsabgeordnete Birgit Malsack-Winkemann, eine Richterin. Was sollten wir über diese ja offenbar führenden Köpfe in diesem Netzwerk wissen?
Ja, in der Tat, das ist eine sehr bunte Mischung, sehr illustre Mischung. Tatsächlich, Heinrich der 13., Prinz Reuß, ist ein Spross eines Fürstenhauses, das früher im Thüringer Raum regiert hat. der als Finanzberater in Frankfurt am Main tätig ist, aber auch in den vergangenen Jahren versucht hat, einzelne Immobilien, die der Fürstenfamilie früher gehörten, zurückzukaufen. So besitzt er beispielsweise ein Jagdschloss in Bad Lobenstein, wo tatsächlich auch Treffen dieser Gruppe stattgefunden haben. Und dann hat sich diese Gruppe tatsächlich schon Gedanken gemacht, wer denn welche Posten besetzen könnte nach der Machtübernahme. Und da kommt dann tatsächlich die Richterin aus Berlin ins Spiel, Birgit Malsack-Winkemann. Die saß in der vergangenen Legislaturperiode für die AfD im Bundestag und ist jetzt in den vergangenen Monaten wieder in Berlin als Richterin tätig gewesen. Die sollte tatsächlich die Position der Justizministerin bekleiden nach der Machtübernahme. Und insofern merkt man, dass hier die Planungen schon sehr fortgeschritten waren und wir es hier mit Leuten zu tun haben, die man eigentlich letztlich in der Mitte der Gesellschaft vermutet, wie beispielsweise auch eine Ärztin, die Gesundheitsministerin werden sollte. Und das ist das Erschütternde, wenn man sich anschaut, wie diese Gruppe zusammengesetzt ist.
Noch nicht gesprochen haben wir jetzt über ehemalige und aktive Soldaten. Das scheint ja auch deswegen so brisant, nicht nur weil einer der Beschuldigten aktiver Soldat ist, zumal in der Eliteeinheit KSK als Logistiker, sondern ja auch ein ehemaliger Kommandeur einer Einheit darunter ist. Wie explosiv ist das, wenn ich das so sagen darf, dass da auch die Spur zur Bundeswehr führt und wir ja auch wissen, dass dieses Netzwerk versucht hat, ehemalige oder aktive Polizistinnen und Polizisten zu rekrutieren zum Beispiel.
Das macht die Gruppe für die Ermittler besonders brisant. Man hätte natürlich sagen können, das sind Spinner, die sich einbilden, man könnte hier die staatliche Ordnung mal so eben beseitigen. Aber wir haben es eben auch zu tun mit Mitgliedern in dieser Gruppe, die einen militärischen Hintergrund haben, die jahrelang bei der Bundeswehr als Zeitsoldaten gedient haben, überwiegend ehemalige. Aber unter diesen Ehemaligen sind eben auch Personen, die beim Kommando Spezialkräfte waren, die eine besondere militärische Ausbildung haben. Ein Aktiver aus dem KSK ist auch dabei. Und die eben wissen, wie man mit Waffen umgeht, die auch heute noch über Waffen verfügen, auch legal. Und die über eine Ausbildung verfügen, die natürlich für solche Umsturzpläne sehr entscheidend sein kann. Und deswegen haben die Ermittler diese Gruppe durchaus ernst genommen.
Nun haben wir es zu tun mit einer auf den ersten Blick kuriosen Mischung aus sogenannten Reichsbürgern, Selbstverwaltern, Anhänger von Verschwörungsideologien. Es gibt Verbindungen zur QAnon-Szene, zur esoterischen Bewegung. Das ist ja alles in allem erstmal zunächst unübersichtlich. Und viele Jahre lang galten ja gerade die Reichsbürger eher als verschroben denn als gefährlich. Belegen die Verhaftungen jetzt, dass das insgesamt doch eine massive Fehleinschätzung war oder zeigt das gerade, wie sehr sich diese Szene in den letzten Jahren radikalisiert hat?
Also verschroben sind die Reichsbürger zweifelsohne. Wer die Bundesrepublik Deutschland als Firma bezeichnet und der Überzeugung ist, dass sie in Wahrheit kein Staat ist, der vertritt zweifellos verschrobene Ansichten, die auch nicht haltbar sind, aber dass die Reichsbürgerszene gefährlich ist, ist eigentlich seit einigen Jahren bekannt. Ich erinnere an 2016 in Georgensgmünd, als die Polizei versucht hat, einen Reichsbürger zu entwaffnen, der daraufhin das Feuer auf die Beamten eröffnet hat und einen SEK-Beamten getötet hat. Wir hatten erst in diesem Jahr in Boxberg die Situation, dass ebenfalls ein Reichsbürger, gegen den die Polizei vorgehen wollte, auf die Beamten geschossen hat. Also an der Radikalität dieser Menschen besteht eigentlich seit längerem kein Zweifel.
Jetzt also diese konzertierte Aktion heute, diese umfassenden Razzien. Sehen Sie das als Beleg dafür, dass die Sicherheitsbehörden diese Szene, dieses Milieu, auch die Gefährdung, die von dort ausgeht, ganz gut im Blick hat, vielleicht sogar im Griff, wenn man so weit gehen kann?
Im Blick ganz bestimmt. Man hat die Gefahr erkannt, die von diesen Leuten ausgeht. Der Verfassungsschutz hat in den vergangenen Jahren sehr viel Mühe investiert, die Reichsbürgerszene nach Möglichkeit zu entwaffnen, diesen Personen die Waffen zu entziehen, die Waffenerlaubnis zu entziehen. Aber wir stellen eben auch fest, dass das eine sehr dynamische Entwicklung ist und dass diese Menschen zum Teil aus dem Corona-Protestgeschehen kommen, sich dort radikalisiert haben und das macht einen schon nachdenklich mit Blick auf die Gefahr, die von diesen Menschen ausgeht, die offenbar keinerlei Vertrauen mehr haben in die politischen Institutionen dieses Landes und eben bis zu dem Punkt, dass sie sagen, wir wollen sie beseitigen. Und man muss befürchten, dass das nicht die letzte Gruppe dieser Art gewesen ist.
Noch ein Wort zur ersten politischen Einschätzung. Der Fraktionsvize der FDP meldet sich zu Wort, Konstantin Kuhle, mit der Forderung, jetzt härter gegen rechtsextreme Beamte insbesondere vorzugehen. Er findet die Verbindung eben zur Bundeswehr und zur Polizei besonders beunruhigend. Hat er da recht? Tut der Staat da im Moment noch nicht genug?
Da kann der Staat sicherlich konsequenter sein. Das ist auch etwas, was die Bundesinnenministerin sich vorgenommen hat. Da ist bisher noch nicht so sehr viel passiert. Insofern, wir haben generell natürlich, seitdem die AfD auch vom Verfassungsschutz beobachtet wird, die Situation, dass die Frage im Raum steht, inwieweit sind Personen aus der AfD im öffentlichen Dienst noch tragbar? Und da stehen Entscheidungen an, die bisher eben noch nicht erfolgt sind. Und ich glaube, diese Gruppe zeigt, vor allem auch mit Blick auf die Richterin in Berlin, dass man hier noch ein bisschen was zu tun hat.
Michael Götschenberg, vielen Dank.
Gerne.
Und auch Bundesinnenministerin Nancy Faeser weiß offenbar, dass noch einiges zu tun bleibt.
Militante Reichsbürger verbindet der Hass auf die Demokratie, auf unseren Staat und auf Menschen, die für unser Gemeinwesen eintreten. Deswegen gehen wir auch mit aller rechtsstaatlichen Härte dagegen vor. Diese harte Gangart werden wir fortsetzen, denn es geht um den Schutz unserer Demokratie.
It is my honor to utter the four most powerful words ever spoken in a democracy. The people have spoken.
Die Menschen haben entschieden, so kommentiert Raphael Warnock, dass er sein Amt als Senator auch in der Stichwahl in Georgia verteidigen konnte gegen Herschel Walker, einen der handverlesenen Kandidaten von Ex-Präsident Trump. Warnock hat gewonnen, allerdings ziemlich knapp. War es ein überzeugender Sieg, Doris Simon in Washington?
Es war knapp. Ob es überzeugend war? Ja, ich würde sagen knapp. Überzeugend insofern, dass der demokratische Kandidat Raphael Warnock einen überzeugenden Wahlkampf gemacht hat. Überzeugend genug, um Wähler, die ansonsten vielleicht Republikaner gewählt hätten, doch für ihn gestimmt haben. Denn das ist das, was hier aufgefallen ist. Schon beim letzten Mal bei den Zwischenwahlen vor 4 Wochen haben eigentlich alle wichtigen republikanischen Politiker in Georgia ihre Ämter gewonnen. Der Einzige, der es da schon nicht geschafft hat, war Herschel Walker. Andererseits natürlich liegt es auch daran, dass die Qualität von Herschel Walker, und das sagen auch republikanische Politiker, die meisten eigentlich nur hinter vorgehaltener Hand, dass die Qualität des Kandidaten einfach viele Wähler nicht überzeugt hat.
Deswegen hatte er quasi auch einen etwas schwereren Stand jetzt vor dieser Stichwahl. Da war ja auch schon vor dieser Stichwahl klar, dass die Demokraten ihre knappe Mehrheit im US-Senat verteidigen konnten. Jetzt ist diese Mehrheit etwas komfortabler mit einem weiteren Sitz, mit dem 51. sozusagen. Wie viel bringt das den Demokraten von Joe Biden, wenn wir auch dran denken, dass im Repräsentantenhaus die Mehrheitsverhältnisse ja jetzt anders sind? Da haben jetzt die Republikaner das Sagen.
Ja, dieses Faktum wird natürlich nicht verändert durch die Entscheidung in Georgia, aber es bringt den Demokraten und vor allem dem Präsidenten doch eine ganze Menge. Den Demokraten im Senat bringt es erstmal Handfestes, mehr Finanzmittel, mehr Ausstattung, weil es eben nicht mehr 50-50 ist, müssen sie nicht mehr 1:1 teilen mit den Republikanern. Vor allem müssen sie sich mit denen nicht mehr besprechen, wer denn den Vorsitz in welchen Ausschüssen bekommt. Auch das können die Demokraten jetzt mit 51-49 erstmal für sich aussortieren. Für das Weiße Haus bringt diese Mehrheit um einen Punkt noch größere Vorteile. Denn damit verlieren die Republikaner im Senat die Möglichkeit, die Anhörung von Kandidaten, die Präsident Biden durchsetzen möchte, als Besetzung für wichtige Bundesämter, für diplomatische Vertretungen in aller Welt und ganz wichtig für Ämter als Bundesrichter, die zu verzögern. Und das haben die Republikaner in den ersten 2 Jahren getan. Bedingt erfolgreich deswegen, weil Präsident Biden zum Beispiel mehr Bundesrichter als ein Präsident vor ihm seit Kennedy inzwischen besetzt hat. Aber wir erinnern uns, bei den Diplomaten, auch bei der amerikanischen Botschafterin Deutschland, hat es ja ewig gedauert, bis die ihren Job beginnen konnten. Das, wie gesagt, geht demnächst auch sehr viel schneller und Joe Biden wird das nutzen. Und dann kommt dazu noch ein anderer Aspekt. Wir haben ja in den letzten 2 Jahren erlebt, dass der Präsident doch einige riesige Gesetze milliardenschwer durchbekommen hat, wo viele daran gezweifelt hatten, dass es Biden gelingen wird. Aber ganz oft mit großen Abstrichen, zum Beispiel auch bei dem Klima- und Sozialpaket, was ja jetzt in Deutschland wegen der Subventionen so umstritten ist. Das war eigentlich schon totgesagt. Warum? Weil ein Senator der Demokraten, Joe Manchin aus West Virginia, ein Lobbyist der fossilen Industrien, der Kohle dort, monatelang nicht den Bestimmungen zum Klimaschutz so zustimmen wollte und eben auch es große Abstriche dann gegeben hat im schließlichen Gesetz. Mit 51-49 ist diese Vetomacht von Senatoren wie Manchin oder seiner Kollegin Kirsten Sinema aus Arizona, die das auch gerne mal nutzt, sehr viel schwächer als bisher.
Das heißt, das Regieren wird für Joe Biden ein Stück leichter. Die Demokraten haben größere Chancen, jetzt noch weitere Reformen, Gesetzesinitiativen und so weiter durch den Kongress zu bekommen. Kann man vielleicht unter dem Strich?
Nee, das würde ich nicht sagen. Das würde sich Joe Biden sicher wünschen. Aber Sie haben es ja selber gesagt, im Repräsentantenhaus gibt es eine republikanische Mehrheit. Ja. Und die haben schon die Minderheitsfraktion hat in den letzten 2 Jahren keinen Appetit gehabt auf überparteiliche Gesetze. Da gab es eher im Senat die Bereitschaft dazu. Und jetzt mit einer republikanischen Mehrheit bei den Abgeordneten ist es schwer zu sehen, welche großen gesetzgeberischen Würfe da dem Weißen Haus noch gelingen sollten.
Manche sagen ja, 2 Jahre vor der nächsten Präsidentschaftswahl kann eigentlich niemand ohne irgendwas in der Hand vor die Wählerinnen und Wähler treten, dann in 2 Jahren. Das könnte auf Seiten der Republikaner ein Anreiz dafür sein, zumindest in dem einen oder anderen Fall zusammenzuarbeiten. Aber du bist da skeptisch.
Jedenfalls nicht bei Anliegen, wo die Republikaner nicht ohnehin auch der Meinung ist, dass es notwendig wäre. Zum Beispiel kann ich mir gut vorstellen, dass Hilfen für die Ukraine auch in Zukunft weiterhin geben wird, wenn das Weiße Haus die beantragt. Möglicherweise nicht in diesem Umfang, möglicherweise nicht so schnell. Aber es gibt ja doch noch eine ganze Reihe von Republikanern auch im Abgeordnetenhaus, die das für absolut notwendig ansehen. Aber wenn es zum Beispiel um Dinge geht, die bei Republikanern nicht populär sind, wie zum Beispiel Mittel für die Covid-Eindämmung, es liegt Präsident Biden selber sehr am Herzen, sehe ich nicht, dass es dafür Mehrheiten geben wird und auch noch für andere Themen.
Kann man trotzdem sagen, wenn man sozusagen einen Schritt jetzt nochmal zurücktritt, also Mehrheit für die Republikaner im Repräsentantenhaus, eine etwas komfortablere Mehrheit für die Demokraten im Senat, dass jetzt so etwas wie Waffengleichheit herrscht zwischen den Demokraten und den Republikanern für die nächste Zeit?
Naja, ich glaube, beide Seiten werden versuchen, es nicht bei Gleichheit, wenn es die denn geben sollte, zu belassen, sondern den eigenen Vorteil rauszuarbeiten. Joe Biden setzt darauf, dass die Gesetze, von denen ich ja eingangs gesprochen habe, dass die irgendwann jetzt bald ihre Wirkung entfalten. Infrastrukturgesetz, die Senkung von zum Beispiel Kosten, die jeder zuzahlen muss von Insulin, das konnten bis zu $2,000 sein vom nächsten Jahr an, sind das nur noch $35 Zuzahlung. Die Zuzahlungen bei Rentnern insgesamt werden ab nächstem Jahr begrenzt. Es kommt viel Geld rein durch die neuen Gesetze zum Aufbau einer Halbleiterindustrie und eben Kampf gegen den Klimawandel. Da werden auch Jobs dabei sein. Vielleicht geht die Inflation zurück. Darauf setzen die Demokraten. Die Republikaner wiederum können ihrerseits kaum Gesetze durchsetzen. Es fehlt ihnen der Senat. Sie werden möglicherweise, das ist auf jeden Fall der Plan von Rechtspopulisten und Extremen in der republikanischen Abgeordnetenfraktion, darauf setzen, mit Anhörungen, mit Untersuchungsausschüssen, etwa zum Gebaren von Joe Bidens Sohn Hunter Biden, die Aufmerksamkeit der Wähler auf sich zu ziehen.
Wir müssen noch über einen sprechen, der jetzt gar nicht auf dem Wahlzettel stand, über den aber alle reden, rund um die Stichwahl in Georgia natürlich auch, weil diese Entscheidung, dieser Ausgang ist natürlich auch wieder eine Schlappe für Donald Trump, den Ex-Präsidenten. Was bedeutet das jetzt für die Debatte um seine Rolle bei den Republikanern in nächster Zeit?
Ja, Georgia ist ja wirklich interessant. Sie sagten es, er stand nicht auf dem Wahlzettel und er ist jetzt in der Stichwahl in den letzten 4 Wochen auch gar nicht aufgetreten mehr für Herschel Walker. Übrigens auch auf der anderen Seite genau dasselbe Bild. Joe Biden stand für manche Wähler vielleicht schon auf dem Wahlzettel und deswegen hat Senator Warnock, der demokratische Kandidat, auch darum gebeten, dass er bitteschön nicht nach Georgia in den Stichwahlkampf kommt, weil eben viele Menschen nicht zufrieden sind mit der Politik von Joe Biden und Warnock gehofft hat, mit Anliegen, die Georgia betreffen, diese Wähler trotzdem überzeugen zu können. Und was jetzt das Ergebnis zeigt, ist unterm Strich, wenn man es so sehen möchte, ist dann Biden immer noch stärker als Trump. Ja. Und in der Republikanischen Partei ist ja schon bei den Zwischenwahlen ganz offensichtlich geworden, dass die Kandidaten, die Donald Trump mit seiner Unterstützung bei seiner Basis durchgedrückt hat in den Vorwahlen gegen gemäßigtere, traditionellere republikanische Kandidaten oft, dass diese Kandidaten bei den wichtigen Ämtern überall nicht gezogen haben im Land. Und Herschel Walker in Georgia ist jetzt einfach ein weiterer Beweis. Das sehen viele in der republikanischen Partei. Aber der Schritt dahin zu sagen, Donald Trump, du bist Geschichte, wir wollen dich nicht mehr als Präsidentschaftskandidat. Das ist offenbar ein Schritt, der noch zu groß ist für auf jeden Fall das Establishment in der Republikanischen Partei. Immer wieder werden hier führende Politiker wie Mitch McConnell oder der bisherige Minderheitsführer im Senat Kevin McCarthy gefragt. Ja, und was ist mit einem Präsidentschaftskandidaten Donald Trump? Niemand hat bisher von den wirklich entscheidenden Republikanern gesagt, ich werde Donald Trump nicht unterstützen. Mhm. Und er hat ja seinen Hut in den Ring geworfen.
Und es gibt ja die Tage noch mehr Grund nachzufragen bei führenden Politikern der Republikaner. Die Organisation von Donald Trump ist gerade wegen Steuerbetrugs verurteilt worden. Es gibt eine ziemliche Aufregung, weil er sich mit einem sehr bekannten Neonazi, einem Neofaschisten getroffen hat und hinterher behauptet hat, er hätte gar nicht gewusst, wer dieser Mensch eigentlich sei. Also mit anderen Worten, was muss denn passieren nach deiner Einschätzung, damit die Bewegung weg von Donald Trump oder über ihn hinaus tatsächlich dann greift bei denen, auf die es ankommt?
Ich glaube, Donald Trump kann machen, an was er will. Er hat ja neulich sogar gesagt, er will die Verfassung außer Kraft setzen, als er mal wieder sich beschwert hat über den Wahlsieg, der ihm gestohlen worden sei, eine Lüge. Ich glaube, was passieren muss, ist, dass ein Kandidat den Hut in den Ring wirft. Alle schauen auf den Gouverneur von Florida, Ron DeSantis. Und dass der dann irgendwie so viel Zuspruch schon vorab hat, dass sich auch führende Politiker sicher fühlen, da die Seiten wechseln zu können. Aber ich bin nicht sicher, dass das passieren wird.
Einen letzten Punkt will ich noch ansprechen, weil du es selbst erwähnt hast. Auf Bitten der Leute vor Ort war weder Joe Biden jetzt noch mal vor der Stichwahl in Georgia und es war Donald Trump auch nicht in Georgia, um Wahlkampf zu machen, weil klar ist, das wird nicht helfen. Im Gegenteil, das könnte eher schaden. Was heißt das jetzt wiederum für diese Frage, ob es dabei bleibt, dass Joe Biden das ganz für sich alleine entscheiden wird und soll, ob er nochmal für die Demokraten antritt? Weil er weiter auch damit zu tun haben wird, dass seine Zustimmungswerte nicht so besonders toll sind.
Ja, sie haben sich etwas gebessert, aber großartig sind sie immer noch nicht. Aber unterm Strich, mit Joe Biden als Präsident ist diese Wahl in Georgia in einem Wechselwählerstaat, der eigentlich früher doch sehr republikanisch war und auch, wie gesagt, sonst fast nur republikanische Politiker gewählt hat in diesen Zwischenwahlen, ist diese Wahl jetzt für den Senat gewonnen worden. Und Joe Biden wird das als einen Beleg sehen, dass mit ihm noch einmal auch eine Präsidentschaftswahl zu gewinnen ist. Und er hat in einer Reaktion auf Raphael Warnocks Sieg in Georgia auch gesagt, auf 6 weitere Jahre. Das bezieht sich natürlich auf das Mandat für den Senator, aber man kann das auch so lesen, dass er das auf sich selber bezogen hat. Und ich sehe nicht, dass in der Demokratischen Partei irgendjemand mit Gewicht die Hand heben wird und sagen wird, Joe Biden, du bist zu alt, ich werde dich herausfordern.
Das war der Tag für diesen Mittwoch, den 7. Dezember 2022. Danke fürs Hören. Ich bin Jasper Barenberg und tschüss.